Resonanz macht Schule. Der Bildungspodcast zwischen Wissenschaft und Praxis, bei dem der Mensch im Zentrum steht.
Solche Äußerungen gehen nicht. Ob es nun Heil Hitler ist, ob es nun eine völlig menschenverachtende, homophobe, rassistische Äußerung ist, das ist klar zu sagen, das geht nicht. Und dann ist es aber immer wirklich eine Gratwanderung zu sagen, und trotzdem will ich verstehen, was du, Mensch, Schülerin, Schüler, denkst, wie du dazu kommst.
Das heißt, sie hatten die Möglichkeit zu partizipieren und maßgeblich mitzugestalten. Und das Ergebnis ist eine absolut erstens zufriedenere Schülerschaft und zweitens leistungsstärkere Schülerschaft und drittens ein gesünderes und leistungsstärkeres Kollegium.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Resonanz macht Schule mit Markus Eckert
und Tobias Schellenberger.
Und ich muss jetzt lachen, weil es schon der dritte Anlauf ist, aber wir freuen uns, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt für diese Folge, die sehr bunt sein wird und vielfältig. Wir haben in den Vorgesprächen schon festgestellt, wir könnten hieraus eigentlich einen eigenen Podcast machen, weil das Thema so tief und grundlegend und uns beide bewegend ist, dass wir versuchen, uns jetzt auf die 45 Minuten zu beschränken. Bevor ich mich jetzt hier verquatsche, gebe ich den Ball mal an dich ab.
Vielleicht ganz vorab nochmal, wir werden in dieser Folge noch die Frage klären, was hat eigentlich Demokratiebildung mit Resonanz zu tun? Die Situation, die ich mitgebracht habe, ist also folgende. In einer Schulklasse, eine siebte Schulklasse war das, da haben die Schülerinnen und Schüler einen Klassenchat, so bei WhatsApp. Und einer der Schüler hat Heil Hitler reingeschrieben. Und das hat eine ganze Welle ausgelöst. Einige Schülerinnen und Schüler sind dann zur Klassenlehrerin gegangen und haben das gesagt und haben gesagt, das geht so nicht. Die Klassenlehrerin hat den Schüler angesprochen. Und das wiederum hat bei den Freunden des Schülers ausgelöst, dass diese Schülerin als Petzen bezeichnet haben und haben gesagt, wir finden das ja auch nicht gut, dass der das sagt, aber du hättest das doch nicht jetzt weitergeben müssen. Also da ist eine Spannung in dieser Klasse entstanden. Und dann stand auf einmal die Frage in dem Raum, erstens, gehört das überhaupt in die Schule? Muss die Klassenlehrer oder muss die Schule das klären? Und was viel wichtiger an der Stelle noch war, wie geht man damit denn um?
Das heißt, das war ein, nur zum Verständnis, das war ein Klassenchat, in dem nur SchülerInnen waren.
Genau, das war so ein privater Klassenchat und da kann die Schule sich erstmal hinstellen und das haben auch einige getan und haben gesagt, damit haben wir ja nichts zu tun.
Mhm. Und war dieser Kommentar personenbezogen oder einfach mal so reingeworfen?
Der war, soweit ich das weiß, einfach nur reingeworfen. Mhm. Und was ich an der Stelle gedacht habe, ist, Mann, das ist doch so eine große Chance für diese Schülerinnen und Schüler und überhaupt auch für Schule, weil eines der übergeordneten Aufträge von Schule ist, erstens die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt abzuholen. Und das Zweite oder das vielleicht noch übergeordnetere ist, wir brauchen Schule auch, um Kinder, um Jugendliche dahin zu begleiten und zu befähigen, in einer Demokratie zu leben. So, und wenn es zu so einem Vorfall kommt, dann, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, was ich über diesen Vorfall weiß, dass es nicht um einen eingefleischten Nazi ging, sondern vermutlich eher um eine Provokation, dass es genau darum geht, zu gucken, wo sind die Grenzen des Sagbaren auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir denn damit um, wenn Schülerinnen und Schüler Zivilcourage, wenn Schülerinnen und Schüler den Mut haben, dann zur Lehrerin zu gehen? Und wo ist das noch Petzen, weil sie einen Mitschüler in die Pfanne hauen? Und wo ist es tatsächlich Zivilcourage?
Ein schmaler Grat.
Ein schmaler Grat, gerade die sind 12 Jahre. Und da ist das aber eine Riesenchance, zu gucken, wie aus meiner Sicht, wie kriege ich das denn hin, als Schülerin, als Schüler, auf der einen Seite klare Grenzen aufzuzeigen, klare Haltung zu zeigen und auf der anderen Seite nicht die Person irgendwie oder die Person irgendwie trotzdem mitzunehmen, zu sagen, so, es geht nicht gegen dich als Person, sondern, ich sag mal, Tat und Täter zu trennen.
Ja.
Und das ist für 12-Jährige unglaublich schwer, das ist für uns Großen auch unglaublich schwer, aber ich glaube, genau hier kann Schule einhaken und hier kann Schule gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern überlegen, wie wollen wir denn das machen? Wie funktioniert das?
Viele Gedanken kommen mir bei diesem Beispiel immer wieder durch den Kopf. Einerseits finde ich es krass, dass Vor 10 Jahren würde ich jetzt behaupten, weil ist das in dieser Häufigkeit, ich kenne das auch aus meinem Schulalltag, dass es solche Situationen gibt, wie du gerade geschildert hast, so eine Art provokatives, ich möchte es nicht mal sympathisieren nennen, sondern vielleicht eher spielen mit dem Verbotenen, was diese Begrifflichkeiten angeht, rund um aktuell halt rechtsnationalistische Positionen und zu schauen, wie reagiert die Umwelt darauf. Und andererseits, vor 10 Jahren würde ich behaupten, wäre es nicht möglich gewesen. Oder da hätte keiner das gesagt oder kaum jemand, oder zumindest ist die Häufigkeit dieser Vorkommnisse deutlich geringer gewesen als jetzt, was für mich einerseits auch zeigt, dass SchülerInnen ja auch die gesellschaftlichen Entwicklungen in Schule tragen und die sichtbar werden und wir als Lehrkräfte auf jeden Fall damit umgehen müssen, um deine Frage zu beantworten. Ja. Und gleichzeitig die Frage, wie man dann damit umgeht und auch, wenn in so einem Klassenchat das geschrieben wurde und SchülerInnen auf mich als Lehrkraft zukommen, wie reagiere ich, um diese SchülerInnen, die einem das mitteilen, einerseits zu schützen, andererseits nicht zu stigmatisieren, auch den, ich sag jetzt mal, die verursachende Person, weil ich den Begriff Täter jetzt an der Stelle nicht wählen möchte, aber den Auslöser sozusagen irgendwie ins Gespräch zu holen. Denn dass man das einfach so stehen lässt oder sagt, Mensch, das ist doch nur Privatsache, können wir drüber gehen, das finde ich falsch. Ne? Im Moment, wo man es hört, muss man reagieren. Genau.
Das Erste ist ja, es ist immer noch ein Straftatbestand. Das muss man erstmal ganz klar sagen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stellen wir eben fest, genau das, was du gesagt hast, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Ja. Und die verschieben sich eben genau durch solche Dinge, das heißt durch solche Loyalitäten, die entstehen. Naja, wieso, wenn du reitest ja eben deinen Mitschüler mit in die, also oder du haust ihn ja in die Pfanne, wenn du das sagst. So, und wenn du das, so und dadurch verschiebt sich ein bisschen das Sagbare. Und da müssen wir, glaube ich, sehr sensibel sein. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir den Schülerinnen und Schülern, und das, jetzt bin ich bei Resonanz und genau. bei Beziehung, müssen wir mit den Schülern, also wir müssen nicht den Schülerinnen und Schülern sagen, wie die das machen, sondern mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten, wie sie da alle ohne Gesichtsverlust rauskommen. Und das sowohl, ich bin sehr bei dir, den Begriff Täter nicht zu verwenden. Ich habe nur Tat und Täter sozusagen als Begriffspaar, aber schon, da bin ich schon bei dir, den Verursacher an der Stelle. Wie können wir den überhaupt sozusagen auch als Mensch, als Schüler, als 12-jähriges Kind erstmal tatsächlich schützen, gesichtswahren schützen und gleichzeitig klar machen, so pass mal auf, so, das hat hier keinen Platz. So, und
genau. Denn durch ein, ich sage jetzt mal, Deckel abwatschen, streng, also man, natürlich muss man benennen, warum das nicht geht und dass das ganz klar in Schule nichts zu suchen hat und idealerweise in der Gesellschaft auch nicht, weil es eben menschenverachtende Haltungen transportiert, die Schüler ja oft gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben oder manchmal zumindest nicht. Durch das Deckeln und Stigmatisieren und eventuell eben den Gesichtsverlust verlieren wir diesen Schüler und wir können ihn oder potenziell. Und wir haben ja eher die Möglichkeit, und das ist genau die Frage, wo jetzt unser Podcast auch ansetzt, warum wir es hier in diese Folge geholt haben, Resonanz macht Schule, wie schaffen wir es durch Resonanz, durch Beziehungsarbeit an das Thema Demokratiebildung heranzukommen? Inwiefern kann Beziehung dazu beitragen, dass wir unsere Demokratie schützen, die Werte unserer Verfassung stärken, tatsächlich durch Beziehungsarbeit? Und dafür finde ich, ist das Beispiel total gut geeignet.
Ja, und ich finde, da hast du eben gerade noch was ganz Wichtiges gesagt. Wir verlieren diesen Schüler, wenn wir das deckeln. Und ich glaube, wir haben in der Psychologie, in der Entwicklungspsychologie, haben wir sowas wie, also bei der Identitätsbildung. Ja. Können wir einmal sagen, wir haben eine Identität, die übernommen ist und wir haben eine Identität, die erarbeitet ist. Und wenn wir die Dinge deckeln und sagen, das darfst du nicht sagen, basta, wir setzen uns auch nicht mit dir auseinander, dann läuft es bestenfalls darauf hinaus, dass sie sozusagen das als Identität übernehmen und sagen, das darf ich nicht sagen. Und das wird aber sofort ausgehebelt, sobald es die Möglichkeit gibt, es sagen zu können oder zu dürfen. Und wenn es aber eine tiefe Auseinandersetzung gibt, und die funktioniert nur auf Beziehungsebene, dass dann sozusagen eine erworbene, erarbeitete Identität ist. Genau. Das heißt, mir klar ist und in Beziehung, im Austausch mit den anderen klar wird, warum ist es denn vielleicht nicht so gut, wenn ich das sage? Und was steht denn eigentlich dahinter? Und auch zu erarbeiten, wie wollen wir eigentlich hier miteinander umgehen?
Das ist genau der Punkt. Also die Frage, wie schaffen wir es, nehmen wir das Beispiel des Schülers, der das in den Chat geschrieben hat, diesen Schüler eben nicht zu stigmatisieren, sondern ihn idealerweise in die Gemeinschaft oder nehme ich die Klasse jetzt mal als Stellvertreter für die Gesellschaft zu integrieren. Ja, oder vielleicht ihm deutlich zu machen, einerseits es geht nicht, andererseits aber auch in den Reflexionsprozess zu gehen und drittens ihn als Mensch deshalb nicht abzuwerten. sondern zu versuchen, vielleicht ein Umdenken in den einzuleiten. Und der, zwei Fragen stehen für mich da im Raum. Das eine ist, wieso denkst du das? Wie kommst du darauf? Was hast du dir dabei gedacht?
Ja.
Um sozusagen erstmal nachzufragen und eventuell eine überraschende Antwort zu bekommen. Und die andere Frage ist aber auch für die Klassengemeinschaft, wieso ist das eigentlich nicht gut? Denn ich denke, viele wissen das, irgendwie gelerntes Wissen, ohne jetzt vielleicht in der siebten Klasse, ist das Thema Nationalsozialismus im Politikunterricht noch nicht in der Tiefe thematisiert worden. Aber sie werden die gesellschaftliche Entwicklung mitbekommen, sie werden das Thema auch mitbekommen in der Gesellschaft, sei es durch die Eltern oder Geschwister, Ältere oder sonst was. Und ein Gespür dafür haben, dass das irgendwie etwas ist, das einen Reiz oder einen verbotenen Touch hat. Ja. Und eben da gerade in der siebten Klasse beispielsweise mit einzusteigen, in den Dialog zu gehen.
Und ich würde das jetzt mal von diesem Beispiel ein bisschen weggehen wollen und noch mal ein bisschen breiter gucken. Also da bringe ich auch gleich, du wirst staunen, eine Studie mit, wie ich das mal ganz gerne mache. aber es geht ja tatsächlich um die Frage, wie wollen wir zunächst in der Schule miteinander umgehen, aber auch als Abbild für die Gesellschaft. Und da geht es dann am Ende ja um Werte. Und es geht auch um, wie gehen wir menschlich miteinander um. Und bei diesem Schüler, um den es vorhin ging, da bin ich überzeugt, der hat das als Provokation gemacht. Wir wissen aber, wir haben ja in den Schulen Schülerinnen und Schüler sitzen, die aus irgendwelchen Gründen überzeugt davon sind, aus irgendwelchen Gründen sehr überzeugt davon sind, menschenverachtende Dinge zu sagen, gegenüber Homosexuellen, gegenüber Migrantinnen und Migranten und so weiter. So, und da gibt es eine ganz spannende Studie. Das ist eine Studie, die haben Psychologiestudierende an der Stelle genommen, weil die waren verfügbar. Und die haben auf der einen Seite gefragt, was ist so deine politische Präferenz? Wählst du eher die Demokraten oder eher die Republikaner? Das heißt, man hatte erstmal schon mal die politische Präferenz und dann hat man noch so bestimmte Einstellungen abgefragt, wie zum Beispiel Homophobie, Nationalismus, Rassismus und so weiter. Und hat die dann an einem Experiment teilnehmen lassen. Hat gesagt, schließt mal die Augen, wir machen jetzt eine Fantasiereise. Und weil die Versuchspersonen Stunden brauchten, das ist bei Psychologiestudierenden so, haben sie da mitgemacht. Und in der einen Versuchsbedingung hat man den Teilnehmenden suggeriert, sie hätten Superkräfte. Und zwar insofern, dass sie unverwundbar sind. Mhm. Und dann hat man gesagt, stell dir mal vor, du trittst auf eine Scherbe und merkst, es tut gar nicht weh. Und das blutet auch nicht und du bist total unverwundbar. Und da hat man so ein paar Situationen geschaffen. Und in der anderen Versuchsbedingung gab es auch Superkräfte, aber nicht Unverwundbarkeit, sondern die konnten halt fliegen. Aber die hat man auch auf eine Scherbe treten lassen in ihrem Vorstellungsbild und dann hat das eben auch geblutet und wehgetan. Und danach hat man nochmal gefragt nach diesen Einstellungen, also Homophobie, Nationalismus, Rassismus. Und dann hat man gesehen, bei denen, die demokratisch wählen würden, also die Demokraten wählen würden in Amerika, da hat sich nichts verändert. Und die hatten bei allen Werten erstmal schon beim ersten Mal ziemlich niedrige Werte und beim zweiten Mal auch. Aber wenn man sich die anschaut, die Republikaner wählen, ja, die eher diesen Rassismus, Homophobie und so weiter eher gewogen sind, da hat das in dem Moment, wenn die sozusagen dieses Gefühl hatten, sie waren unverletzlich, waren sofort die Rassismuswerte, die Homophobiewerte, also all das, was so menschenverachtend ist, extrem niedriger ausgeprägt. Mhm. Das ist für mich im Grunde, oder nicht nur für mich, das ist auch eine Quintessenz dieser Studie, dass wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mich angenommen fühle, wenn ich mich unverwundbar fühle.
Ja, das ist jemand Angst verknüpft, der
Gedanke. Genau, ja. dann muss ich andere nicht so abwerten. Und das entsteht durch Beziehung, das entsteht auch durch Resonanz. Das wissen wir aus anderen Stellen von anderen Studien.
Ja, unbedingt.
Und das kann in Schule nicht nur in Schule geleistet werden, sondern das sollte in Schule auch geleistet werden.
Ja.
Dann glaube ich, Entwicklungspotenzial nach oben, oder? Was meinst du als aktiver Lehrer, Tobias?
Ja, in der Tat. Also für mich ist ja das Gefühl, wenn ich jetzt gesellschaftspolitisch schaue, dass ein gewisses Ohnmachtsgefühl, was ja immer wieder auch in den letzten Jahren in den Medien war, dazu führt, dass die politischen Enden, sage ich jetzt mal, denn ich möchte nicht nur aufs rechte Spektrum gucken, sondern generell gibt es ja Extremismus oder Fanatismus in allen möglichen Lebensbereichen und Denkrichtungen, durch ein Ohnmachtsgefühl entsteht, durch ein Gefühl, nicht mitsprechen zu können oder das Gefühl, abgehängt zu sein, wo wir genau beim Thema Angst sind. Ne? Also was geschieht eigentlich mit mir? Wer entscheidet über mich? Ne? Welche Einflussmöglichkeit habe ich überhaupt? Und Demokratie ist ja eigentlich als Gesellschaftsform genau die, um mitwirken zu können. Aber scheinbar ist es irgendwie abhanden gekommen, die Menschen zu erreichen zum Teil in den letzten Jahren. Oder die Menschen fühlen sich nicht mehr erreicht oder sehen sich irgendwie nach einer wie auch immer gearteten Führungsrolle und Macht zurück an der politischen Spitze zum Teil.
Ja.
Und in Schule ist es ja im Prinzip wie sozusagen, es gibt eine Regierung in der Gesellschaft, die unser Land regiert und wir als Bürger sind davon abhängig, was da oben entschieden wird. Und die SchülerInnen haben innerhalb Schule einen Mini-Kosmos davon. Und es gibt die Schulleitung, es gibt die Lehrkräfte und sie, die dann hierarchisch in den Stufen gesehen da drunter stehen und damit leben müssen, was oben entschieden wird. Ein Kollege hat mal überspitzt augenzwinkernd gesagt, ja, Schüler leben in einer demokratischen Diktatur. Sie werden zwar um ihre Meinung gefragt, aber entscheiden tun die da oben. Das ist natürlich mit Vorsicht zu gebrauchen, der Begriff, gerade der Diktatur. Aber trotzdem irgendwie das Erleben der Schüler innen manchmal der Ohnmacht und auch das Gefühl der ja, Nicht-Partizipation, also der fehlenden Möglichkeit, wirklich mitbestimmen zu können. Und zwar nicht nur bei der Frage, wohin geht der Wandertag, sondern bei den Dingen, die sie wirklich betreffen, ja, die das Schulleben und auch das Miteinander angehen, fehlt da oftmals. Und das ist, oder ist ein Bereich, der auf jeden Fall noch stärker ausgeprägt werden könnte und vermutlich auch müsste.
Ja, und was heißt denn das, Tobias?
Ja, also nehmen wir mal als ein Beispiel aus der aktuellen Schullandschaft die Alemannenschule Wutöschingen. Wir hatten ja in der letzten Folge Stefan Ropana zum Interview. Für die HörerInnen, die diese Folge nicht gehört haben, hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Die Alemannenschule und Wutöschingen ist ja eine staatliche Schule, die von Stefan Ropana ganz radikal verändert wurde. Sie ist mittlerweile schon zweimal deutsche Schulpreisträgerin gewesen. Das Besondere an der Schule ist, dass Stefan sie mit KI entwickelt hat, vollständig. Und das ist natürlich ein Wortwitz, denn Stefan meint damit nicht die künstliche Intelligenz, sondern die kindliche Intelligenz. Das heißt, er hat die SchülerInnen gefragt, was braucht ihr, um gerne zur Schule zu kommen? Und hat ihnen zugehört und das radikal versucht umzusetzen, was sie für wichtig gehalten haben, was sie ihm gesagt haben.
Darf ich mal unterbrechen? Also ich weiß ja, wie es ausgegangen ist und ich kenne es ja, aber wenn ich das so erstmal hören würde und erst, da würde ich ja erstmal denken, nee, ja, da würden die Schüler doch sagen, wir wollen keinen Unterricht mehr, oder?
Wie war das? Und genau so ist es gewesen.
Ach, und dann gibt es also keinen Unterricht mehr, oder?
Es gibt keinen klassischen Unterricht mehr. Es gibt keine Klassenarbeiten mehr, es gibt keine Klassenräume, es gibt keine Klassen mehr, es gibt Jahrgänge. Die Lehrer heißen dort, die LehrerInnen heißen dort LernbegleiterInnen.
Deshalb, weil Stefan Ropana gesagt hat, Unterricht verhindert Lernen. Das ist natürlich erstmal eine, könnte man sagen, populistische oder irgendwie
provokante
Formulierung. Aber die Begründung liegt darin, in dem Moment, in dem wir unterrichten, in dem wir die Lehre betreiben im klassisch traditionellen Sinne, haben wir keine Möglichkeit, mit den SchülerInnen in Beziehung zu gehen. Beziehungsweise wir stehen vor der Klasse, wir leiten das Lernen an. Die SchülerInnen müssen im Gleichschritt ein Thema.
Das heißt, wir sagen, was zu tun ist.
Genau.
Und haben dann im Grunde die demokratische Diktatur, um sozusagen von deinem Kollegen nochmal diesen Begriff aufzunehmen.
Genau so ist es. Und das heißt, wir erwarten von den SchülerInnen, dass sie unsere Ansagen, unsere Forderungen, unsere Arbeitsaufträge erfüllen, dass sie das auch brav tun und dabei nicht stören, dass sie sich an die gemeinschaftlichen Regeln halten und dass sie alle zeitgleich die Arbeit dann schreiben und entsprechend ihre Leistung bringen müssen. Und
das Besondere an der Schule ist, es gibt Inputstunden und ansonsten ist das Lernen aber ganz anders organisiert. Insofern, als dass die Schule beispielsweise räumlich umgestaltet wurde. Es gibt keine Klassenzimmer mehr, wie gesagt, sondern es gibt Lernbereiche. Einen Bereich für die Stillarbeit, in dem SchülerInnen einzelne Arbeitsplätze haben, wo nur geflüstert wird. Die SchülerInnen arbeiten dort eigenständig an Materialien, die sie digital zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt einen kollaborativen Bereich, einen Marktplatz, in dem die SchülerInnen sich in Gruppen ihrer Wahl, auch jahrgangsübergreifend, zusammenfinden und gemeinsam lernen können oder auch einfach sitzen, sprechen, Pause machen. Und es gibt die Input-Räume, das ist so etwas wie Klassenzimmer, nur eben etwas anders, und zwar ohne Tische und Stühle. Es gibt große, runde Tische. In den Input-Räumen stehen die LernbegleiterInnen, geben kurze Inputs zu ausgewählten Themen. Die SchülerInnen können daran teilnehmen oder nicht, je nach Bedarf. Und die Inputs dauern auch nur 20 Minuten. Die SchülerInnen können die Inputstunden aufsuchen. Sie können sie auch vorzeitig wieder verlassen. Es gibt da keine Anwesenheitspflicht. Und das Besondere ist eben, das ist auch das, was ich an der Schule ja, als wirklichen Gewinn auch empfinde, neben vielem anderen, ist der Zeitfaktor. Das Besondere an dieser Schule ist eben, dass ich als Lehrkraft Zeit habe, mich mit meinen SchülerInnen zu beschäftigen, in die 1-zu-1-Begleitung gehen, den Lernprozess in kleineren Settings zu begleiten oder auch beispielsweise Coaching-Gespräche durchzuführen mit SchülerInnen. Etwas, was ich im normalen Alltag gar nicht kann. Diese Schule, um das einmal ganz deutlich zu sagen, ist eine von vielen Schulen, die sich aufgemacht hat. Ein Leuchtturm, das gebe ich zu, mit großer Strahlkraft und großer Wirkung, die auch durch die Medien geht, auf und ab. Stefan auch tourt durch die Länder, muss man sagen, und hält Vorträge über sein gelingendes Konzept. Aber das Schöne daran ist, das haben wir in der letzten Folge gehört, er erzählt von seinem Weg, von dem Weg, den die Schule zurückgelegt hat, wie sie es geschafft haben, aufzubrechen. Und er sagt, findet euren eigenen Weg. Also letztlich ist seine Botschaft nicht die, macht es wie wir, sondern geht los und verändert Schule entsprechend des Standorts, der Lerngruppe, eure eigenen Bedürfnisse. Seid mutig, Schule neu zu denken. Und warum das hier in diese Folge passt, ist eben, weil die Lernenden gefragt wurden, was braucht ihr, um gerne zur Schule zu kommen? Das heißt, sie hatten die Möglichkeit zu partizipieren und maßgeblich mitzugestalten. Und das Ergebnis ist eine absolut erstens zufriedenere Schülerschaft und zweitens leistungsstärkere Schülerschaft und drittens ein gesünderes und leistungsstärkeres Kollegium. Stefans zweiter Leitspruch neben Unterricht ist aller Übel anfangen, ist, wenn es den Kindern gut geht, geht es den Lehrern gut. Das ist etwas, das sich hier an dieser Schule eben besonders widerspiegelt.
Ich würde gerne nochmal, ich weiß ja, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, diejenigen, die uns gerade zuschauen, für die müsste, glaube ich, tatsächlich nochmal gesagt werden, dass das tatsächlich Unterricht möglich ist und dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht nur schillen, wie man das
Nein, so denken würde. Im Gegenteil. Also es hat natürlich viel damit zu tun, dass man Vertrauen entgegenbringt den SchülerInnen, dass sie natürlich das selbstorganisierte Lernen auch hinbekommen. Aber es ist bei der Alemannenschule beispielsweise geknüpft an ein Graduierungssystem. Das heißt, wenn man mitmacht sozusagen beim Lernen, kriegt man Freiheitsgrade geschenkt. Wenn man hingegen nur Unsinn macht und chillt, sagen wir jetzt mal, über ein gewisses Maß hinaus. Natürlich kann man auch chillen, aber dann kann man unter Umständen auch wieder Freiheitsgrade verlieren und wird enger begleitet im Lernen.
Mhm. Ja, und ich glaube, du sagst aber ein wichtiges Wort, du wirst enger begleitet.
Ja,
das
natürlich.
Das ist ein ganz anderes Konzept, als wenn ich sage, ich werde reglementiert oder gar sanktioniert.
Ja.
So, das ist ja eine komplett andere Geschichte, ob ich enger begleitet werde oder ob mir mehr zugetraut wird und dass das eben aber auch variabel ist.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Zufällig liegt ja ein Bild neben dir, Tobias, das du gemalt hast und dazu aber ja auch Gedanken hast. Und ich glaube, wir wollen ja nicht weiter in die Alemannenschule einsteigen, sondern unseren Gedanken jetzt einmal weiterentwickeln und vielleicht erklärst du einfach was zu dem Bild.
Unbedingt, mache ich gerne gleich. Ich wollte nur noch abschließend dazu sagen, dass das halt eine Schule ist, die ein gutes Beispiel ist, wie es eben funktionieren kann und tatsächlich auch in gelebter Weise seit Jahren funktioniert an der Schule, dass man Schülermeinungen ernst nimmt. Da sind wir hergekommen, die Frage, was braucht ihr, um gerne zur Schule zu kommen, dass man Meinungen hört, ernst nimmt, versucht umzusetzen. Da wird gerne gelernt, weil das Lernen eben freier ist. Ja, die SchülerInnen können selber auswählen, was sie machen. Und die Lehrkräfte sonst halt da sind, um Fragen zu beantworten, um Menschen zu begleiten.
Und wenn wir da mal nochmal vor dein Bild, genau, gut, dass du den Faden nochmal ein bisschen weiter gesponnen hast, das nochmal aufnehmen, dann hast du an der Stelle ja auch tatsächlich, da wird sozusagen die demokratische Diktatur, um diesen Begriff zu verwenden, in Begleitung, in echten Kontakt umgewandelt, in echte Mitbestimmung umgewandelt. Und da geht es den Menschen besser. Und wenn wir jetzt nochmal zur Studie zurückkommen,
ja, genau.
So, um den Bogen noch größer zu spannen, dann sehen wir aber an der Stelle, wenn genau das passiert, dann wäre natürlich zu erwarten, dass sowas wie menschenverachtende Einstellung, menschenverachtende Äußerung an der Stelle vermutlich deutlich reduzieren, weil sich alle ein bisschen wohler fühlen. Und und menschenverachtende Äußerungen ja immer eher entstehen, wenn ich Stress habe, wenn ich unter Druck bin, wenn ich mich nicht so gut fühle und,
ja,
und mich klein gemacht fühle. Und wenn ich mich aber nicht klein gemacht fühle, das heißt nicht, dass das Versprechen ist, dass das nicht mehr auftritt,
ja,
sondern dass sich die Wahrscheinlichkeit einfach reduziert. Das ist das, was wir aus der Wissenschaft immer nochmal mitbringen. Das heißt, es gibt nie eine Garantie, dass wir jetzt irgendwie mit einer Maßnahme alles schaffen, sondern wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Das ist für mich als Prof immer nochmal wichtig zu sagen, weil sonst würde man erwarten, ja, wir machen das und warum gibt es das denn noch trotzdem?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber jetzt wäre es, glaube ich...
Noch ein letzter Satz. Der Spannungsbogen steigt.
Ja, was ist auf dem Bild?
Aber drauf? Ich möchte noch einmal sagen, ne, ja, bevor der Sturm der Entrüstung über uns hereinbricht, dass wir Schule mit demokratischer oder gerade dem Begriff der Diktatur in Verbindung bringen, das ist natürlich nicht ernst gemeint, dass es eine diktatorische Leitung ist oder sowas, sondern es geht gegen da in diesem überspitzt ausgedrückten, humorvoll war er gemeinten Beitrag meines Kollegen, um ein Augenzwinkern, um deutlich zu machen, wie Schüler sich fühlen. Denn in der Schule fehlt tatsächlich in der Regel einfach oft die Zeit auch, ne, und auch die, ja, Energie, um das umzusetzen oder um wirklich auch, also ein Gefühl auch seitens der Lehrerschaft, kann ich auch zumindest von mir behaupten, zu sagen, ja, ich habe hier eigentlich gar keine Möglichkeit, groß was zu verändern. Ja. Ne? Der Lehrplan ist eng, die Zeit ist eng, ich muss funktionieren, ich muss Ziele erreichen, ich muss meine Vorgaben erfüllen, ich bin Beamter und muss mich auch noch an die... Ne, an die,
also ja, wird es aber, ja, aber vielleicht auch noch mal... bisschen runterbrechen, also es hat ja einen wahren Kern.
Genau, darum geht's.
Und ein ganz wichtiges Element von Zivilgesellschaft ist auch Satire. Und wenn man das Ganze ein bisschen satirisch macht, kommt es natürlich auf den Punkt, dass Schülerinnen und Schüler, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, in Schule nicht unendlich viel Mitsprache haben im klassischen Sinne.
Ja.
Und wenn man das dann satirisch überspitzt und als Diktatur bezeichnet, glaube ich, ist das... was wo alle irgendwie mitgehen können und wir wissen, dass das überhaupt nichts ist, was vergleichbar ist mit dem, was Putin zum Beispiel macht.
Selbstverständlich
nicht, sondern dass das mit Augenzwinkern gesagt ist. Ja. Aber bin ich überzeugt, dass das rübergekommen ist.
Okay. Zurück zum Thema Demokratiebildung grundsätzlich. Also was heißt zurück? Wir sind ja mittendrin, aber trotzdem nochmal expliziter. Und damit bin ich jetzt bei meinem Bild. Also die grundlegende Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Wie gehe ich mit Menschen um? In der Schule, in meiner Funktion als Erwachsener, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Dann ist für mich die grundlegende Haltung eigentlich erstmal die, dass ich versuchen möchte, aus ihnen das Beste herauszukitzeln und ihnen gegenüber als im besten Sinne wertschätzender, liebevoller Mensch entgegentrete. Und deswegen ist dieses das Bild, also wenn man es so nennen kann, ein Schriftzug, Amore steht hier in Großbuchstaben, rührt einerseits daher, dass ich Italienischlehrer bin und eine große Italien-Affinität habe und eine Affinität zur italienischen Lebensfreude und zum Lebensgefühl. Und das für mich hinter dem Begriff Amore noch mehr steckt als hinter dem Begriff Liebe, nämlich noch irgendwie ein bisschen mehr Enthusiasmus und ein bisschen mehr Feuer und ein bisschen mehr vielleicht auch, ja, Ungebremstheit, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, also gute Energie. Und für mich ist das aber tatsächlich so ein bisschen die Grundhaltung, die hinter dem steht, wie wir als Lehrkräfte auch SchülerInnen gegenübertreten können. Denn aufgeschlüsselt ist dieses Akronym A für Authentizität. Das ist eine grundlegende Haltung, wie ich versuche, als Lehrkraft Menschen gegenüberzutreten. Das hatten wir ja bei der letzten Podcast-Folge schon. Ich möchte authentisch sein. Um authentisch zu sein, und wenn ich authentisch bin, bin ich auch wertvoller für mein Gegenüber, braucht es aber auch einen gewissen Mut. Ja, und der Mut, ich zeige das nochmal hier an dieser Stelle, Mut einerseits authentisch zu sein und gleichzeitig aber auch, wenn ich den Mut habe, offen ich selbst zu sein, trete ich auch, und das ist das O, offener, die Offenheit den anderen, den Menschen, die mir gegenüber sind, halt entgegen. Ja. Echte Offenheit heißt, ich habe erstmal Respekt vor dem, wie und was andere Menschen denken und fühlen. Wenn ich offen bin, bin ich neugierig. Ich will wissen, wer bist du, was denkst du, wie kommst du zu deiner Sichtweise, warum bist du der Mensch, der du bist, was bewegt dich, wo willst du hin? Und so viele andere Fragen, und damit sind wir auch bei dem Klassenchat-Thema gleich wieder.
Ja, ich habe ich schon im Kopf.
Und damit dann der Bogen zu dem letzten, wenn ich Respekt habe davor, was andere Menschen denken und fühlen und auch andere Meinungen stehen lassen kann, erwächst daraus idealerweise auch Empathie. Nicht, dass es heißt, ich finde gut, was du tust, aber ich versuche nachzuempfinden, nachzufühlen, warum denkst du, warum fühlst du, was du fühlst. Und das ist für mich, und dann ist das Bild, deswegen habe ich es sozusagen auch nochmal als Schlagwort, als Amore sozusagen hier stehen, Eine grundsätzlich wertschätzende, liebevolle Haltung den Menschen gegenüber und das Gesamtpaket Authentizität, Mut, Offenheit, Respekt und Empathie als Grundlage pädagogischen Handelns oder eigentlich menschlichen Handelns.
Ja, und wenn man da jetzt anknüpft, und das finde ich ja ganz spannend, dann sagst du ja im Grunde, dass wenn ich mich ein bisschen in die Schuhe des anderen oder der anderen stelle und ja, ein bisschen mit dessen Schuhen gehe oder dessen oder deren Brille trage, dann kann ich vielleicht das, was er oder sie tut, ein bisschen anders verstehen. Ich muss es, wie unbedingt, gesagt, nicht gut finden, also wo wir jetzt zum Beispiel wieder beim Klassenchat sind oder auch bei den, ich sag mal, menschenverachtenden Äußerungen, die können und die dürfen wir nicht gut finden.
Ja,
das ist das eine. Auf der anderen Seite wirklich den Mut zu haben, zu fragen, sag mal, was reitet dich denn eigentlich dabei? Du bist doch ein kluger, intelligenter Mensch. So, und du hast auch gute Gründe dafür, selbst wenn das jetzt nicht geht. Aber ich bin mir sicher, dass es einen guten Grund gibt, warum du das tust. Und dazu gehört aber natürlich Mut. Weil ich denke, man könnte erstmal sagen, es wär sehr viel einfacher, wir wären sehr viel auf der sicheren Seite zu sagen, solche Äußeren gehen nicht. Ob es nun Heil Hitler ist, ob es nun eine völlig menschenverachtende, homophobe, rassistische Äußerung ist, das ist klar zu sagen, das geht nicht. Und dann ist es aber immer wirklich eine Gratwanderung zu sagen, und trotzdem will ich verstehen, was du, Mensch, Schülerin, Schüler, denkst, wie du dazu kommst. Weil, und da kommt ja sozusagen auch wirklich die, ich sag mal, die Amore, die Liebe, also diese Mensch...
Ja, die Philanthropie, die Liebe zum Menschen.
Genau, dass dann dahinter kommt, zu erstmal das Beste zu unterstellen, selbst wenn das, was als Verhalten gezeigt wird, nicht akzeptabel ist.
Ja.
Und da würde ich jetzt nochmal einen Schritt weitergehen. Ich würde nämlich nochmal zu Heim Oma kommen. Das ist ein israelischer Professor für klinische Psychologie, der sehr, sehr viel mit schwierigen Kindern, mit schwierigen Jugendlichen und deren Eltern und in der Erziehungsberatung gearbeitet hat. Und der hat das Konzept der neuen Autorität entwickelt. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, weil er sagte, so dass die alte ich nehme mal kurz und reiße es nur ganz kurz an.
Ja,
und der hat letzten Endes gesagt, die alte Autorität, das, was wir so noch aus Vorkriegszeiten kennen, noch also dieses Preußische, nämlich ich als Autoritätsperson qua Amt, qua Alter, sag dir, was richtig ist. Und das hat Gott sei Dank ausgedient. Das wurde immer mit Angst vermittelt und mit ich bin richtig und du musst erst mal klein gemacht werden. Und das ist, Gott sei Dank, hat es, und hoffentlich bleibt so kein Platz mehr. So, aber an die Stelle ist häufig ein Vakuum getreten.
Ja.
Was mit Orientierungslosigkeit und mit Beliebigkeit einhergeht. Und da hat er das Konzept der neuen Autorität entwickelt. Und er hat im Grunde gesagt, wir müssen als Beziehung und wir kriegen Stärke aus Beziehung. Ja? Da sind wir als Erwachsene ein Stück weit verpflichtet, den Kindern einen Rahmen zu stecken, den Jugendlichen einen Rahmen zu stecken. Und zwar nicht im Sinne von, ich steuere dich wie eine Marionette. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann denke ich mir irgendwas Drastisches aus. Sondern der hat zum Beispiel gesagt, ich bin präsent, ich bin da, ich bin bei dir. Und ich versuche zu verstehen, was bei dir los ist.
Das ist so stark.
Genau, das ist so stark. Und gleichzeitig, wenn es Dinge gibt, mit denen ich nicht einverstanden bin und nicht einverstanden sein kann, dann leisten wir als Erwachsene gewaltlosen Widerstand. Das heißt, es gibt eben keine drastischen Strafen. Sondern dann mache ich erstmal transparent, was nicht geht. Und dann leisten wir, im Grunde kommt das aus der politischen Bewegung, dieser gewaltlose Widerstand, wie zum Beispiel bei Gandhi abgeschaut. Mhm. Und zu sagen, wir sind dann halt präsent. Wir sind Eltern zum Beispiel. Wir machen jetzt Sit-in in deinem Kinderzimmer, in deinem Jugendzimmer, so weil wir das nicht weiter dulden können. Und du kannst machen, was du willst. Wir können dich ja nicht steuern. Aber wir als Zeichen unseres Protestes bleiben jetzt hier. Das kündigen wir zunächst an, damit auch klar ist, warum wir es tun. Und das lässt sich, und das habe ich selber mit Schülerinnen und Schülern auch schon umgesetzt, dass wir dann sagen, so, jetzt, wenn es nicht geht und du menschenverachtend oder auch gewalttätig zum Beispiel auf dem Schulhof unterwegs bist, wir müssen andere schützen. So, dann gehen wir halt einfach erstmal mit. Wir müssen ja zeigen, es geht nicht. So, dann sind wir halt da. Und das ist dann, die meisten genießen dann unsere Anwesenheit nicht so, wie wir unsere eigene Anwesenheit genießen, sondern die wollen uns dann auch mal schnell wieder loswerden.
Und wo wir wieder bei den Freiheitsgraden sind.
Genau, ne? Bei den Freiheitsgraden, auch bei ich bin präsent.
Genau.
Und du bist mir nicht egal. Das steht ja auch dahinter. Ich bin da und ich sperre dich nicht weg und ich schließe dich auch nicht aus, sondern ich bin da und ich zeige dir, bestimmte Dinge gehen nicht.
Ja.
So, und es geht auch nicht darum, dass du jetzt dann machst, was ich denke, sondern dass du mir signalisierst, wir finden gemeinsam eine Lösung. Und ich, liebe Lehrerin, lieber Lehrer, liebe Eltern, wie auch immer, das ist mir jetzt völlig egal, was ihr denkt. So, ich mache meinen Kram, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich sehe die Dinge anders und ich möchte damit jetzt in die Auseinandersetzung gehen. Und das ist im Grunde die Einladung für die Auseinandersetzung. Und zwar dann auch wieder auf Augenhöhe, in dem Maße, in dem das geht. Wir müssen, auch das ist natürlich klar, bestimmte Grundwerte, bestimmte Rahmen immer einhalten. Dafür sind wir auch verantwortlich und dass wir auch transportieren, bestimmte Dinge gehen hier einfach nicht.
Ja.
Aber die müssen wir dann auch begründen und nicht nur, weil wir die Autoritätspersonen sind. So, und das müssen wir mit den Kids erarbeiten.
Ja, unbedingt. Also das ist ja genau das, und da schließt sich der Bogen wieder. Wir als Erwachsene, was ich vorhin gesagt habe, gehen mit den Kindern und Jugendlichen um. Und wir haben in der Schule einerseits die Funktion und auch den Auftrag, das wertschätzend zu steuern, menschlich, und gleichzeitig aber in erster Linie auch Vorbilder zu sein, indem wir handeln. Und dieses Handeln heißt ja auch, ich setze mich mit dir auseinander, wie du gerade gesagt hast. Ich zeige, nur weil jemand etwas Böses oder etwas Schlechtes oder etwas Verbotenes äußert, wird er nicht fallen gelassen. Ne? Und natürlich kann das, genau wie du es gerade beschrieben hast, in dem Beispiel, kann das für uns als Erwachsene auch anstrengend sein oder wirkt auch, sagen wir, holen wir so ein Thema wie aus dem Klassenchat beispielsweise in einer Klassenratssitzung, weil alle Schüler es mitbekommen haben, in den Unterricht. Ja, wir reden darüber, was da passiert ist. Das birgt eine Gefahr sozusagen der Überforderung, auch je nachdem, was da so, man weiß ja nicht, was zutage gefördert wird an Positionen oder an Sichtweisen oder auch an Äußerungen, was dahinter steht. Es birgt die Gefahr sozusagen, dass das anstrengend ist. Aber genau das ist eigentlich, finde ich, der wertvollste Aspekt unseres Berufs, wo wir da nämlich wirklich mit den Menschen in Kontakt kommen können und darüber reden, über das Wesentliche, worum geht's. Und Demokratie, um da nochmal ganz bei den Basics zu bleiben, ist ja erstmal einerseits Partizipation, das heißt, meine Stimme zählt, ich werde gehört, ich werde gesehen. Und in dem Moment, wo wir als Lehrkräfte einem Schüler das Gefühl geben, du darfst sagen, was du denkst, sag, was du fühlst, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr, fühlt der Schüler sich natürlich gesehen und gehört. Es ist auch da, ich weiß, ein schmaler Grat zwischen, man bietet dem eine Bühne, wie gehen wir damit um gleich. Aber das andere ist noch, Demokratie ist ja eben auch Vielfalt, Meinungsfreiheit und diese Werte, das sind ja wirklich hart erarbeitete Werte, gerade wir Deutschen aus unserer Vergangenheit wissen das. Und dafür einzustehen und sie zu leben, vorzuleben, Vorbild zu sein und eben nicht irgendwie in eine Ecke zu schieben und abzuspalten und draufzuhauen, sondern zu sagen, wir sprechen miteinander. Wir gehen in den Diskurs und wir halten auch ein Spannungsverhältnis von Vielfalt und gegensätzlichen Meinungen aus, ohne jemanden in eine Schublade zu stecken und zu sagen, das geht nicht und auf Wiedersehen.
Und ich glaube, genau das ist wichtig und ich glaube, genau das ist es aber auch, was wir in Schule auch nochmal erarbeiten müssen mit den Kindern, mit den Jugendlichen, nämlich dass Meinungsfreiheit, Vielfalt nicht heißt, dass ich jetzt sagen kann, meine Meinung ist, und dann kommt irgendwas sehr Menschenverachtendes, sondern dass das ein Rahmen ist. Sondern meine Meinung ist, wir brauchen dies oder wir brauchen das oder mir geht es damit so. Ich habe diese Befürchtung, die ja häufig dahinter steht. Da eine Bühne für zu generieren und uns zu ermöglichen, weil in der Regel stehen ja hinter menschenverachtenden Positionen, nicht immer, aber ganz, ganz häufig Bedürfnisse von, ich fühle mich eigentlich ziemlich klein und ich würde gern gesehen werden. Ich habe das Gefühl, mir widerfährt Unrecht, uns als Gruppe widerfährt Unrecht und da werden wir nicht genügend gesehen. Und darüber kann man sich auseinandersetzen und da genau hingucken und da auch dafür einen Platz geben, Das, glaube ich, ist wichtig, um dann nicht eben zu demokratiefeindlichen, menschenverachtenden Äußerungen zu kommen.
Unbedingt.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber du, das war so eine schöne Vorlage. Weil
ja, bitte.
Nee, du wolltest was anderes sagen und dann knüpfe ich da nochmal an.
Ich wollte nur das noch kurz zu Ende führen, denn ich finde, wenn wir in der Schule das so machen und das bei dem Beispiel in dem Klassenrat jetzt gerade bleiben, in dem so ein Vorfall, sage ich jetzt mal, diskutiert wird und thematisiert wird, dann kann das Ziel und sollte das Ziel ja auch nicht sein, dass es einen Konsens gibt, dass nachher alle einer Meinung sind. Genau. Das wäre weit ab von Demokratie, ne? Sondern es muss eben wirklich ergebnisoffen diskutiert werden können. Und das also gezeigt werden, warum habt beispielsweise das Schreiben von Heil Hitler im Klassenchat, warum ist das nicht erlaubt, warum ist das eine Straftat, was steht dahinter einerseits und auch, was hatte das zur Folge, ne, wenn man so ja. und so denkt, wenn man menschenverachtend handelt, wenn man eben diskriminierend oder Menschen ausschließt oder rassistisch denkt und handelt. Ja. Also das aufzuzeigen, aber wir können den SchülerInnen natürlich nicht unsere Meinung und sollten es auch gar nicht aufdrängen wollen, dann sind wir nicht mehr neutral. Das Neutralitätsgebot heißt ja eben, ich versuche nicht eine politische Meinung zu kolportieren, aber gleichzeitig ich versuche einzustehen für die Werte unserer Verfassung.
Genau, wobei Heil Hitler ist nicht sagen zu können, ist ja keine politische Meinung, so sondern es. Aber das zu erarbeiten mit den ja. Schülerinnen und Schülern, das glaube ich ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und
genau.
Und ich glaube, und das ist auch nochmal wichtig, und da will ich nochmal aus meiner Hauptschullehrerzeit
bitte.
Erzählen.
Weil, das finde ich immer spannend.
Genau, weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns klar machen, manchmal geht das nicht von heute auf morgen. Manchmal braucht das langen Atem und manchmal braucht das längeren Atem. Und ich hatte eine Schülerin, die hatte auch ein großes Päckchen zu tragen, also wirklich ein großes Päckchen zu tragen. Die kam in der 6. Klasse in meine Klasse. Und da war so alles, was menschenverachtend und so weiter war, was ging, das nahm sie mit und haute das auch so raus. Und wir haben also immer wieder klare Grenzen aufgezeigt auf der einen Seite und immer wieder die Tür aufgehalten, die Hand ausgestreckt so, und immer wieder versucht, in Beziehungen zu gehen. Und das fiel ihr aber so unendlich schwer, weil sie eben dieses Päckchen zu tragen hatte, die hatte schon mehrere Kinderheime hinter sich, also eine furchtbare Geschichte. Und das war für sie sicherlich nur gut und gesund, dass sie eben nicht in Beziehung gegangen ist, weil Beziehung war für sie
gefährlich.
Unglaublich gefährlich. Ja. Und sie wusste ja gar nicht, wann es ging, die auch gleich wieder weg. Und,
ja, klar.
Und wir haben. Sie kam in der 7. Klasse, sechsten Klasse, um das abzukürzen, zu uns. Und wir haben immer wieder, oder ich habe immer wieder versucht, Beziehungsangebote zu machen. In der 8. Klasse war es dann irgendwann, als wenn ein Schalter bei ihr umgelegt war. Und dann kam sie irgendwann und sagte, ich habe das verstanden, Herr Eckert. Und dann, also es war wirklich, als wenn ein Schalter umgelegt war. Und dann gingen auf einmal Dinge ganz anders. Und wie gesagt, manchmal habe ich mich gefragt, lohnt dieser ganze Einsatz? Und es war so viel, viel, was deutlich drüber hinaus war. Und es lohnt, das kann ich, glaube ich, sagen. Und auch, auch der lange Atem und der sehr lange Atem und die Geduld lohnt für jedes einzelne Kind. Also sowohl für das Kind als auch für das, was wir sozusagen dann gesellschaftlich
genau,
bewirken.
Ganz genau das. Denn daran können die Schüler, und das sehen ja viele, die nicht in Schule arbeiten, gar nicht, was in Schule an Arbeit stattfindet, die weit über den Fachunterricht hinausgeht. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie viel Zeit und wie viel langen Atem es manchmal braucht und wie wertvoll das aber ist, weil wir es eben den Schülern vorleben, wie man miteinander umgehen kann, ganz schlicht und einfach gesagt.
Ja.
Und dieses Miteinander umgehen und auch eben in dieser Vielfalt und Pluralität dann nicht zu verurteilen, sondern dass die Schüler wissen, wir können zu Herrn Eckert kommen oder zu Herrn Schellenberger oder wem auch immer, uns öffnen, anvertrauen, wir können auch mal einen Scherz machen oder auch mal einen Spruch oder ich kann auch die und jene Meinung vertreten und werde dafür aber nicht in die Ecke gestellt.
Ich als Mensch bleibe in Ordnung.
Genau.
Selbst wenn das, was ich tue, bei uns an der Hauptschule flogen auch mal Blumenpötter an die Wand oder wurden Waschbecken rausgerissen, was durchaus nicht in Ordnung ist und was auch sehr klar kommuniziert werden muss, dass das nicht erwünscht und nicht in Ordnung ist. Und trotzdem müssen die Menschen dahinter ihr Gesicht wahren können, müssen in Ordnung bleiben
Natürlich.
Und so weiter. Und das ist aber auch immer wieder die große Kunst.
Genau, aber das hält Demokratie auch aus. Ne? Also die Vielfalt der Menschen mit all ihren Gesichtern und all ihren Meinungen.
Und das Zurückholen. Und ich glaube, da sind wir bei einem Kernthema von Demokratie über die Schule deutlich hinaus. Also wir sehen das ja in der Gesellschaft, dass die Pluralität, also beziehungsweise dass die Polarität stärker wird. Ja. So, und ich habe manchmal eine Sehnsucht danach, dass man sagt, lass uns wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Wir können und sollen und dürfen und müssen in einer Demokratie auch sehr unterschiedliche Meinungen, das hast du ja eben gerade schon gesagt, vertreten können. Aber wir müssen miteinander reden. Wir müssen nicht übereinander reden und schon gar nicht übereinander schimpfen oder einander angehen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern wir müssen wieder reden und wir müssen wieder uns auf Grundwerte einigen können. So, und da ist Schule einfach ein ganz, ganz wunderbarer Ort.
Genau, ein absolutes Übungsfeld. Und das ist der Bogen zurück zu unserem Podcast. Also warum das eigentlich jetzt hier, für mich persönlich kann ich es zumindest sagen, Thema sein sollte in dieser zweiten Folge direkt am Anfang, ist, weil es mir so wichtig ist, dafür zu sensibilisieren, in den Dialog zu gehen, in den Austausch, in den Diskurs. Und also ich kann zumindest von mir sagen, ich habe echt das Interesse an dem, was meine Schüler denken. Ich möchte gerne wissen, was in ihnen vorgeht und wieso sie so sind, wie sie sind. Und das ist auch etwas, was ich als einen der bereicherndsten Aspekte meines Berufs empfinde, ist es, dass ich diese Möglichkeit habe, an den jungen Menschen dran zu sein, ja, die natürlich alles Mögliche aus ihren Elternhäusern und aus der TikTok-Welt, zu der ich noch gar keinen Zugang habe und so weiter. Ja. Da bin ich zu alt für, vielleicht auch nicht, aber ich möchte gerne wissen, was geht in ihnen vor. Und diese Grundhaltung der Offenheit, des Interesses, finde ich, und da sind wir auch wieder bei der Amore als Begriff, sorgt ja dafür, dass keine Lager sich bilden. Denn das ist natürlich die Gefahr, dass wenn man sich abgestempelt und in die Ecke geschoben fühlt, man hält den Mund, man trägt die Wut in sich, man trägt die Frustration, das Abgeschobensein, man hat das Gefühl von, ich darf so nicht sein, wie ich bin, eher dazu bei, dass es eine Spaltung gibt, als zu einer Reintegration von Meinungen.
Und da würde ich nochmal auf den Aspekt des Muts kommen.
Ja, unbedingt.
Und ich glaube, der Goethe war das. Der hat irgendwann mal gesagt, wenn jemand man kann auch aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, was Schönes bauen. Und ich glaube, das braucht manchmal Mut, weil da liegen häufig Steine im Weg. Und es geht darum, dass wir mit diesen Steinen die zum Anlass nehmen, ein Miteinander zu bauen.
So. Ja.
Und ich glaube, dass du hast eben gerade gesagt, zu verstehen, wie die Schülerinnen und Schüler sind dahinter. Und ich glaube, ein Stück weit, das macht Sinn zu sagen, zu verstehen, wie sie geworden sind, aber ich glaube, sie sind auch ganz anders. Und ich glaube, sie können auch ganz anders. Und ich glaube auch genau das zu sehen und zu sehen, was sie noch sind und warum sie so handeln und nicht nur so sind, sondern so handeln, wie sie sind und daran zu wachsen und
ja, klar. Das Handeln ist ja Ausdruck der Haltung, die dahinter steht. Ja. Oftmals, also zumindest bei uns Erwachsenen, bei den Kindern zum Teil auch. Manchmal ist es auch eine Provokation, Spiel, Reiz, was auch immer. Ja, aber Hannah Arendt ist die Namensgeberin meiner Schule und dieser Leitspruch, der bei uns auch groß im Foyer steht, ich will verstehen, ein Zitat von ihr, das kann ich absolut so für mich als Lehrkraft, als eigenes Zitat sozusagen proklamieren, denn ich will auch verstehen, was die SchülerInnen bewegt und auch natürlich, was die Gesellschaft bewegt. Und das ist das, was in die Schule getragen wird und ein wunderbares Übungsfeld ist für uns alle als Gemeinschaft und innerhalb einer Schule, aber als Gesellschaft im Ganzen miteinander auszuhalten und auszukommen. So.
Ja, und ich glaube, ich würde jetzt schon mal den Bogen so ein bisschen schlagen. Wir sind so, wenn wir verstehen und du sprachst schon von einem Übungsfeld, dann sind wir auch relativ schnell dabei zu sagen, so wenn uns das ernst ist und wenn uns das gelingt, dann können wir daran nur wachsen.
Ja.
So, und dass wir an Dingen, die uns Schwierigkeiten machen, wie zum Beispiel die Themen, die wir heute besprochen haben, oder auch über andere Themen, dass wir daran wachsen können, das ist, glaube ich, eine ganz eigene Folge wert. Und Schule ist aber ein Ort, an dem man, wenn es gut läuft, unglaublich wachsen kann. Und zwar eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch wir Großen. Ob nun du jetzt, ich bin ja nun keine aktive Lehrkraft mehr, aber du als Lehrer oder wir, die wir Schule sozusagen von außen begleiten und gucken und auch forschend drauf schauen, wir können durch dieses Verstehen, aber auch durch das Handeln und auch wieder immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen, auf keine Antworten haben, nur wachsen. So. Und dazu gehört es auf der einen Seite natürlich eine Haltung und Mindset. Und ich glaube, wenn wir uns über Mindsets unterhalten wollen, Tobias, da würde ich mich gern mit dir zu verabreden.
Wunderbar. Dann würde das wohl das Thema für die dritte Folge sein. Das Growth Mindset, um deinen Begriff einmal...
Ja, das Growth Mindset, aber auch andere Mindsets vielleicht, genau. Mit denen wir uns... die hilfreich und vielleicht auch manche nicht so hilfreich sind für die Schule.
Unbedingt, ja. Growth Mindset, hast du mir erzählt, ist eines deiner Forschungsfelder.
Genau.
Und für mich absolut lohnenswert und wertvoll, gerade in Bezug auf Schule. Denn es ist für mich verbunden mit der, logischerweise wieder mit dem Begriff der Haltung, ja. mit der ich an SchülerInnen gehe, herangehe, an Unterricht, aber auch mir selbst gegenüber. Und die Frage natürlich, wie man zu Wachstum, zu Entwicklung, zu Persönlichkeitsentwicklung. Und du hast das vorhin schon angeschnitten, was können Schüler noch sein? Ja, also zu Blick auf das Potenzial geht. Die Frage, was steckt eigentlich alles in euch und auch vielleicht zu befähigen, ihr Potenzial sich entwickeln zu trauen, wenn man das so sagen kann.
Ja, und vielleicht, und das damit würde ich vielleicht gerne schließen, diese Folge, aber schon mal so anteasern, also es braucht ja mal so einen Cliffhanger und den hätten wir jetzt, nämlich genau. Die Frage, du hast gesagt, als Lehrkraft ist das für dich auch relevant und warum das, was für dich als Lehrkraft relevant ist, für das, was die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung erleben, warum das besonders relevant ist, das war jetzt ein bisschen verschwurbelt. Also kurzum, warum das Mindset von Lehrkräften für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern relevant ist, das schauen wir uns auch beim nächsten Mal an.
Super, das finde ich sehr schön und da freue ich mich drauf und danke dir jetzt erstmal für diese Folge. Mir bleibt noch eine Sache und zwar würde mich interessieren, wie eure Erfahrung ist in Schule, sei es, ob ihr Eltern, Lehrkräfte oder SchülerInnen seid oder wer auch immer, Menschen dieser Gesellschaft. Wie habt ihr das erlebt? Thema Demokratiebildung in Schule, ist das wichtig? Kann man damit Beziehungen etwas erreichen? Bitte schreibt es in die Kommentare. Und auch Fragen, die ihr habt diesbezüglich oder auch Erlebnisse aus dem Schulalltag, die wir versuchen zu beantworten. Einfach alles schreiben und äußern. Wir würden uns freuen, wenn wir was von euch hören. Vielen Dank, lieber Markus.
Ja, vielen Dank, lieber Tobias.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.